Ich finde auch, er hat recht. Also vor allem dieses Gespräch mit Robert Habeck, das war schon also sehr
Fangirl.
schmusig. Das war wirklich Fangirl am Mikrofon. Aber es ist ein Zeichen von Schwäche, dass Lindner da dann versucht zu sagen, wieso haben Sie mit den anderen beiden gekuschelt und mich nehmen Sie hier so hart ran? Entschuldigung, das können sich Zuschauerinnen und Zuschauer denken, wie du und ich, wenn wir das anschauen, aber er macht sich damit noch angreifbarer, wenn er das thematisiert.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Willkommen zu unserer Episode am 7. Dezember. Egal, ob Sie, liebe Podcast-Freunde, heute noch Weihnachtsshopping geplant haben oder lieber entspannt zu Hause rumhängen wollen, wir freuen uns sehr, wenn wir Sie mit unserem Podcast durch diesen Samstag oder gleich durch das ganze Wochenende begleiten dürfen. Wir kümmern uns heute um den Zustand der FDP, um den desaströsen Zustand der FDP und um den scheinbar verwandelten Bundeskanzler. Also zum einen eine möglicherweise schon auf dem Sterbebett liegende Partei und zum anderen ein Kanzler, der nicht nur in den Kampfmodus gewechselt ist, sondern plötzlich auch größeren Wert auf öffentliche Inszenierungen legt. Das wollen wir ausführlich diskutieren und zwar mit Christoph Schwennicke aus der T-Online-Chefredaktion. Christoph, guten Morgen.
Hallo Marcel, guten Morgen.
Du hast vor ein paar Tagen getitelt, das war's für Lindner und die Liberalen. Bist du dir wirklich sicher?
Na, zumindest sehe ich mich jetzt mal in den ersten Umfragen bestätigt, die seither gemacht wurden. Die FDP ist nochmal runtergegangen von grosso modo 5% auf 3%. Und ja, ich bin nach wie vor davon überzeugt. Ich weiß, das war eine krasse Zeile und auch der Text hat es an Deutlichkeit nicht mangeln lassen. Aber ich bin fest davon überzeugt, der Auszug aus der Ampel wäre für die FDP nicht zwingend ein Problem gewesen, weil ich mir vorstellen könnte, dass viele Leute so fed up, so durch waren mit dieser Ampel, dass derjenige, der sie beendet, dafür nicht bestraft werden wird, zwangsläufig. Aber dieses Geeier und dieses Gewürge und dieses, man muss es so hart sagen, Gelüge um das sogenannte D-Day-Papier, das wird, glaube ich, nicht verziehen und auch nicht vergessen werden bis zum 23. Februar.
Ich setze noch mal einen oben drauf. Was du geschrieben hast, fand ich nämlich extrem spannend. Das Laienspiel, das sie auf der politischen Bühne geboten haben, wird bei der Bundestagswahl brutal abgestraft werden. Das war so am Ende dein Fazit. Könnte man daraus vielleicht noch ableiten, um nach so einem Hoffnungsschimmer zu suchen, bleibt vielleicht noch der Wechsel an der Spitze oder würde das auch nichts mehr bringen? Weil Glaubwürdigkeit ist ja das große Problem.
Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, Christian Lindner ist eine rhetorische Ausnahmebegabung. Also es gibt nur wenige Politiker und Politikerinnen in Deutschland, die so gut sind rhetorisch. Und selbst er ist in dieser Situation an seine Grenzen gekommen. Dieser Auftritt bei Karin Mioska, ich glaube, den würde er im Nachhinein gerne ungeschehen machen, weil die Kollegin ihn einfach, so wie es sich gehört hat, in den Schwitzkasten genommen hat und er nicht mehr rauskam. Und das Problem ist ja, er sagt immer, naja, es war doch völlig klar. Wir haben gesagt, entweder wir kriegen hier nochmal einen Kompromiss hin. Es gab ja vorher dieses FDP-Purpapier, Wirtschaftspapier. Oder es ist eben vorbei. Also was ist jetzt da so aufregend dran an diesem D-Day-Papier, was ich irgendwie auch gar nicht gekannt habe und so. Ja, lieber Herr Lindner, aufregend daran ist, dass Sie öffentlich gesagt haben, entweder es gibt einen Kompromiss oder es ist vorbei. Dieses Papier spricht aber nicht von entweder oder, sondern in diesem Papier wird einzig und allein der Austritt aus der Ampel sozusagen taktisch, strategisch in so einer Pyramide skizziert mit einem Vokabular, was jetzt noch erschwerend hinzukommt, militärisches Vokabular. Er versucht hier zwei Dinge als kongruent zu erklären, die es einfach nicht sind. Es ist einfach nicht Sinn. Sein öffentliches Gebaren stimmt nicht überein mit diesem Papier. Punkt.
Lass uns auch gleich nochmal für alle, die es vielleicht auch noch gar nicht mitbekommen haben diese Woche, es wird ja so viel über diese Karin Mioska-Sendung gesprochen, die es tatsächlich in vielerlei Hinsicht in sich hatte. Aber nochmal einmal zu dem Thema Person an der Spitze. Also mich erinnert das, was ich jetzt sage, Christoph, so ein bisschen an die Diskussion in der SPD vor ein paar Wochen, Scholz gegen Pistorius. Aber auf die FDP könnte es ja auch zutreffen. Christian Lindner macht den Weg frei, ich sag jetzt mal für Marie Agnes Strack-Zimmermann, die ja vom Habitus übrigens eine ähnliche Persönlichkeit wie Boris Pistorius ist.
Also, ob das Glück der FDP in einer Vorsitzenden Marie Agnes Strack-Zimmermann liegen würde, da habe ich persönlich meine Zweifel dran. Ich weiß natürlich, dass sie von manchen da jetzt ins Feld geführt wurde. Und natürlich kann man auf sie auch kommen, weil sie natürlich sehr öffentlichkeitswirksam ist. Ich glaube, solange nicht weiteres ans Licht kommt, darüber werden wir gleich noch ein paar Worte verlieren, nehme ich an.
Ja.
Solange nicht noch weiteres ans Licht kommt, werden sie Christian Lindner nicht austauschen. Allein deswegen, weil auch weit und breit, und da würde ich Frau Strack-Zimmermann einbeziehen, niemand in Sicht ist, der über diese Gaben verfügt, die er im Prinzip hat. Er hat halt nur ein fettes Problem. Und dieses Problem besteht darin, dass es nicht glaubwürdig ist, dass er sagt, ich weiß, dass da irgendwas gemacht wurde, aber ich habe davon keine Kenntnis genommen. Also es tut mir leid, ich weiß nicht, ob du dich an diese Geschichte erinnerst, als ein US-Präsident mal zugeben musste, dass er gekifft hat und dann gesagt hat, I did not inhale, also ich habe nicht inhaliert. So ein bisschen in die Richtung geht das, ja.
Ja, Glaubwürdigkeit, aber darüber reden wir gleich nochmal, weil wir ihn auch nochmal hören. Du hast ja auf sein rhetorisches Talent, das hast du ja angesprochen, und da können wir ja gleich mal gucken, wie weit es in dieser Sendung damit tatsächlich war. Jetzt haben sich ja in Deutschland sehr viele Journalisten an diesem D-Day-Papier abgearbeitet. Das machen wir jetzt beide auch mal. Ich sag jetzt mal was, vielleicht, Christoph, ich hoffe, du brichst das Interview jetzt nicht gleich ab, aber vielleicht mache ich mich auch bei einigen Hörern unbeliebt, aber der Begriff D-Day für den internen Gebrauch, also ich finde das jetzt erstmal nicht so schlimm. Wenn ich diesen Begriff für irgendeinen wichtigen Vorgang einsetze, würde ich ja nicht den Einsatz der Alliierten gegen Hitler herab. Also bis zu dem Punkt, wenn wir schichten das jetzt mal ab, das finde ich erstmal intern nicht so schlimm.
Ja, geht mir genauso. Das Problem ist nur, wenn es dann bekannt wird, ist es eben doch ein Problem.
Ja.
Und weil dann eben doch diese historischen Parallelen gezogen werden. Ich sage dir auch ganz offen, ich selber verwende diesen Begriff auch immer wieder mal. Dann ist der D-Day, wenn irgendwas ansteht, wo was entschieden werden muss. Also das ist schon auch in meinem allgemeinen Sprachgebrauch. Und nochmal in dem internen Papier kannst du das schon als Schlagwort benutzen. Es ist halt echt mehr als nur Pech, wenn es dann bekannt wird. Und
absolut.
Die offene Feldschlacht ist ja der zweite Begriff gewesen. Und das macht es dann so ein bisschen in dieser Kombination, macht's eben die Sache problematisch.
Ja, weil du auch ahnst, auf was sie sich in der Theorie vorbereitet haben. Also es wird ja schon wirklich ein Szenario aufgebaut, was diese Begriffe möglicherweise auch begründet. Also da will ich ja gar keinen Zweifel dran haben. Wir haben jetzt, also D-Day haben wir kurz abgehakt, den Begriff, und wir versuchen das mal abzuschichten zusammen. Ich finde es auch nicht schlimm, wir kommen gleich zu den schlimmen Sachen, aber ich finde es auch nicht schlimm, dass sie sich auf einen Bruch der Ampel vorbereitet haben oder aber vielleicht auch gedacht haben, zur Not müssen wir da selber aktiv werden und aussteigen. Das ist ja auch noch nicht verwerflich.
Ja, das ist auch so. Und zu Recht weiß ja, Lindner hat auch in der Mioska-Sendung zu Recht darauf hingewiesen, dass er immer vom Herbst der Entscheidungen gesprochen hat. Das stimmt. Und Entscheidung heißt auch oder kann eben auch heißen, Beendigung der Teilnahme an der Ampel. Das ist schon soweit okay. Nur es ist eben nicht zutreffend zu sagen, oder es passt nicht zusammen zu sagen, es gab immer zwei Möglichkeiten, eine Einigung oder einen Bruch, und dann taucht ein Papier auf, in dem ausschließlich der Weg zum Bruch skizziert wird. Das passt einfach nicht zusammen.
Ja, und eigentlich hatten Sie ja eine Rampe, die war ja in der Öffentlichkeit schon für Sie gebaut, weil die überwiegende Mehrheit der Bürger, also ich meine, die Zustimmungswerte zur Ampel waren ja gar nicht mehr messbar, die überwiegende Mehrheit hat ja gesagt, bitte, bitte, Ende Gelände, und zwar jetzt. Und dann haben sie es trotzdem verbockt.
Ja, und der Hinweis von Christian Lindner, den er da so ein bisschen verzweifelt auch immer ins Feld führt, dass auch der Bundeskanzler ja drei verschiedene Reden vorbereitet hatte für den Abend, an dem es dann tatsächlich platzte und eine davon dann benutzt hat, das ist schon richtig. dann würde ich nur sagen, Herr Lindner, gut, wenn das dann bei Ihnen auch so war, dann würden wir gerne noch das Papier sehen, auf dem sozusagen der Weg der Einigung skizziert wurde. Ja. Dieses Papier scheint es aber nicht zu geben. Also ja, das ist alles nicht stimmig und deswegen auch nicht einleuchtend und deswegen auch jetzt nochmal der weitere Niedergang in den Umfragen, glaube ich. Und also wenn du mich fragst, da wird auch noch was kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo noch eine rauchende Kanone liegt, die Christian Lindner zum Problem werden wird, ist sehr, sehr hoch.
Ja, und vielleicht ist da ja schon was im Gange, denn das ist so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion untergegangen. In dieser Woche war Giovanni De Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, zu Gast bei Maischberger und hat so einfließen lassen, dass seine Zeitung glaubhafte Informationen hat, dass Christian Lindner dieses Papier angeblich doch sogar selbst in Auftrag gegeben hat. Und wenn das stimmt, also Christoph, dann ist der Mann doch erledigt.
Ja, dann wird es so sein, dass die FDP austauschen muss. Allerdings, ich habe das natürlich auch verfolgt und mir dann, ich habe nicht abends die Sendung gesehen, aber ich habe es mir daraufhin natürlich nochmal angeschaut, die Äußerung von Giovanni angehört. Die ist sehr, sehr konkret. Die Formulierung in dem Zeittext ist sehr, sehr konditioniert. Die ist wirklich sehr vorsichtig. Sie kommt am Ende des Textes. Das passt noch nicht so richtig zusammen. Zugleich meine ich Giovanni gut genug zu kennen, um zu sagen, der haut sowas nicht einfach so raus. Und nochmal, es passt ja auch alles hinten und vorne nicht zusammen, dass ein Bundesgeschäftsführer und ein Generalsekretär auf eigene Kappe sowas machen, ohne dass der Vorsitzende Christian Lindner davon weiß. Also das ist schwer vorstellbar. Und deswegen ist die Vermutung, dass er das tatsächlich aktiv in Auftrag gegeben hat, naheliegend. Und es müssen ja irgendwelche Leute was durchgestochen haben an die Zeit.
Aber hallo.
Und deswegen glaube ich auch, dass da noch mehr kommen könnte. Und zwar noch vor der Bundestagswahl. Und dann wird Christian Lindner nicht umhin können, von seinem bisherigen Vorsatz Abstand zu nehmen, nochmal als Spitzenkandidat anzutreten.
Ja, und lass uns das jetzt einmal hören, was Christian Lindner gesagt hat, wie er das formuliert. Das ist nämlich eigentlich schon, also wer da nicht hellhörig wurde in dieser Woche, dem ist ja eigentlich nicht mehr zu helfen.
Ich habe das Dokument nicht zur Kenntnis genommen und ich hätte es auch nicht gebilligt. Im Übrigen hatte es politisch überhaupt gar keine Bedeutung. Aber ich kann erklären, wie es zu diesem Dokument gekommen ist, warum ein sehr verdienter Mitarbeiter sich veranlasst gesehen hat, es zu verfassen.
Nicht zur Kenntnis nehmen könnte ja auch theoretisch bedeuten, war in meinem E-Mail-Postfach, ich habe es nur nicht gelesen oder lag auf meinem Schreibtisch rum, ich habe es nicht in die Hand genommen. Also diese Formulierung ist ja, also für mich klang das in dem Moment so, naja, der hat sich fast schon juristisch beraten lassen, wie er hinterher nicht bei einer Lüge ertappt werden kann.
Ja, diese Formulierung klingt so, als hätten da Juristen eben Sprachregelungen ans Herz gelegt und mit auf den Weg gegeben. Und jetzt mal einfach so aus dem Leben betrachtet. Ist das glaubwürdig? Also
null.
Es ist die Schlüsseloperation des Christian Lindner. Entweder seine Forderungen durchgesetzt zu bekommen oder einen großen Teil davon aus dem Wirtschaftspapier, das er vorgelegt hatte, oder diese Koalition zu verlassen. Und dann soll die Öffentlichkeit, sollen wir glauben, dass er, sei es jetzt als Mail oder als in Papierform, dass er dieses Schriftstück sich nicht angeschaut hat. Das ist
absurd,
außerhalb meiner Vorstellungskraft, muss ich sagen. Ja. Nur, das sind jetzt Spekulationen, was es natürlich braucht, ist ein valider Nachweis, ein valider Beleg, dass dem so nicht ist.
Ich bin gespannt, ob da noch was nachkommt. Vielleicht hebt die Zeit sich das ja auch auf und stückelt das so ein bisschen von der Dramatik her. Christian Lindner trat an dem Abend dann auch nochmal so ein, ich fand die Flucht nach vorn an.
Ich leugne nicht, sondern im Gegenteil, ich bekenne mich dazu. Ich bekenne mich dazu. Entweder politischer Wechsel in der Sache oder gemeinsam herbeigeführte Neuwahlen oder die FDP wäre aus der Ampelkoalition ausgeschieden. Die FDP-Minister hätten ihre Positionen aufgegeben. Die FDP hätte ebenfalls einen Hagelschauer über sich ergehen lassen müssen. Stichwort Flucht aus der Verantwortung. All das leugne ich nicht nur nicht, sondern ich sage, das war unsere Absicht. Die FDP hätte ein Jahr Stillstandsampel nicht weiter mit verantwortet, sondern wir wollten, dass die Bürgerinnen und Bürger für das Land eine neue Entscheidung treffen können.
In der Theorie vielleicht erstmal richtig, aber durch die ganzen Umstände macht das doch irgendwie nichts besser, was er da gesagt hat, oder?
Nein, das ist eine Blendrakete, die er da abfeuert, denn er spricht ja hier vom Entweder-Oder. Und ich muss es nochmal sagen, dieses Papier thematisiert aber kein Entweder-Oder, sondern dieses Papier thematisiert nur den vorsätzlichen, herbeigeführten, inszenierten Austritt aus der Ampel. Und deswegen ist das alles nicht überzeugend, was Christian Lindner da mit, ja, also viel Werf vorträgt.
Er war an dem Abend ja denn auch durchaus angefasst, darf man ja auch mal sein, kann man ja verstehen in der Situation unter dem Druck, unter dem er da steht. Aber ob er sich damit einen Gefallen getan hat, weiß ich nicht.
Das, was Sie letzte Woche zu wenig kritisch waren, müssen Sie diese Woche jetzt nicht alles nachholen.
Doch. Immer die alte Leier. Doch, jeder Politiker, der hier sitzt, wirft mir vor, dass ich bei dem davor nicht so kritisch war.
Also es ist ein bisschen langweilig. Nee, das tue ich nicht. Aber Entschuldigung, Herr Scholz hat einen Untersuchungsausschuss wegen Cum-Ex. Herr Habeck hat einen Untersuchungsausschuss, weil er möglicherweise beim Atomausstieg nicht alles richtig gehandelt habe. Und Sie machen jetzt daraus dieses Thema.
Also vom Prinzip her kann ich ihn erstmal ein bisschen verstehen, Scholz und Habeck. Das war so, für mich klang das ein bisschen nach Wohlfühlsendung. Aber er hat ja auch ein bisschen mehr dort im Gepäck, finde ich. Also das muss er sich schon gefallen lassen. Und dass man sich dann als, ich sag mal, Spitzenkandidat einer Partei, die unter Druck steht, so darüber beschwert, ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Wähler honoriert. Das klingt schon ein bisschen nach Gejammer.
Ja, und das ist auch, wie sagt man da neudeutsch dazu, Whataboutism, den er da versucht. Ich finde auch, er hat recht. Also vor allem dieses Gespräch mit Robert Habeck, das war schon also sehr schmusig. Das war wirklich Fangirl am Mikrofon. Aber es ist ein Zeichen von Schwäche, dass Lindner da dann versucht zu sagen, wieso haben Sie mit den anderen beiden gekuschelt und mich nehmen Sie hier so hart ran. Entschuldigung, das können sich Zuschauerinnen und Zuschauer denken, wie du und ich, wenn wir das anschauen, aber er macht sich damit noch angreifbarer, wenn er das thematisiert.
Und jetzt setze ich noch einen oben drauf, Christoph. Es gibt ja einen, den habe ich schon des Öfteren in Talkshows beobachtet, der auch solche Momente gefühlt hat und uns daran hat auch teilnehmen lassen. Er hat es bloß mit seiner berüchtigten Art ganz anders gelöst, nämlich Markus Söder.
Söder nutzt dieses Mittel auch, das stimmt. Aber es hat nicht so was Weinerliches bei ihm, wie es jetzt hier bei Christian Lindner einen Unterton hatte. Und deswegen nochmal, er hat einen Punkt, aber er hat sich keinen Gefallen damit getan, ihn aufzuwerfen in der Sendung.
Um einmal das Thema Christian Lindner und die FDP abzuschließen, damit wir auf den Kanzler auch nochmal zu sprechen kommen. Ich würde jetzt mal folgende These wagen. Solange die Plakate für den Wahlkampf nicht gedruckt sind, sollte er sich nicht zu sicher sein.
Ja, genau. Aus genau dem Grund, weil die Sache irgendwie so müffelt, dass ich mir nicht vorstellen kann, um jetzt mal ein anderes Bild zu wählen, dass nicht irgendwo doch noch eine stinkende Socke auftaucht, die ihm zum Verhängnis wird.
Kommen wir zum Kanzler. Da bin ich sehr gespannt, ob du meinen Eindruck teilst. Aber ich finde, es ist in den letzten Tagen, vielleicht auch schon Wochen, ein Ruck durch Olaf Scholz gegangen. Wie er auftritt und was er dort zum Besten gibt.
Ja, der hat den Hebel erkennbar umgelegt. Er hatte ja durchaus auch eine sehr, sehr fragile Phase, ganz, ganz kurz, nachdem Franz Müntefering, der Altmeister der SPD, gesagt hat, es ist nicht zwangsläufig so, dass der Kanzler auch der Kanzlerkandidat sein muss. Da waren ein paar Stunden mal Polen offen. Es ist aber keiner hinterhergegangen bei Müntefering und dann waren die Reihen geschlossen. Und jetzt hat er den Hebel umgelegt von Kanzler auf Wahlkämpfer. Es ist ja niemand so sehr überzeugt von Olaf Scholz wie Olaf Scholz selbst. Niemand in diesem Lande ist so überzeugt von Olaf Scholz wie Olaf Scholz. Ja. Das vermittelt er dann auch. Ich staune. Ich fand es ehrlich gesagt unverfroren. einfach so zu sagen, ich bin's, obwohl diese Ampel gescheitert ist, obwohl ich der Chef dieser Ampel war, obwohl die SPD, Entschuldigung, bei 14-15% steht. Aber ich muss zur Kenntnis nehmen und dann auch mit einem gewissen Respekt zur Kenntnis nehmen, dass es ja schon leicht bergauf geht. Also diese Autosuggestion, die die SPD immer gut kann, scheint sich zum Teil dann auch auf die Wählerschaft zu übertragen. Da muss ich sagen, Hut ab. Zumal auf der anderen Seite ich den Eindruck habe, dass Friedrich Merz entweder schon gedacht hat, er kann hier einen Schlafwagen ins Kanzleramt fahren oder alle Berater auf ihn einquatschen, du musst jetzt so sein, du musst jetzt so sein, du musst jetzt so sein. Und dann gar kein authentischer Friedrich Merz mehr so richtig zu erkennen ist. Also diese beiden Sachen spielen, glaube ich, im Moment Olaf Scholz in die Hände. Erstens, er hat diese autosuggestive Kraft, die er in der SPD jetzt erstmal entfacht hat, ein Stück weit übertragen können auf die Wählerschaft. Und Friedrich Merz wird im Moment eher konturloser und Scholz markanter. Das ist, glaube ich, so die Situation im Augenblick. Ich glaube nicht, trotzdem nicht, dass es am Ende hinreichen wird, noch die Nase nach vorn zu bekommen. Aber was bis hierher passiert, verdient einen gewissen Respekt.
Gönnen wir uns einmal Olaf Scholz, der genüsslich der FDP einen reingewirkt hat. Diese Woche im Bundestag. Die Abgeordneten hatten ja die Gelegenheit, den Kanzler zu befragen. Markus Faber von der FDP im Bundestag ist dann an der Reihe und seine Frage dreht sich um den Taurus. Der Inhalt der Frage ist eigentlich komplett nebensächlich. Er lässt sich aber dazu hinreißen, im Nebensatz zu sagen, dass er es schön findet, dass Scholz zu einer Abschiedsreise in Kiew war. Und hier ist die Antwort des Kanzlers.
Für eine Partei, die mit der 5%-Hürde zu kämpfen hat, sind Sie ganz schön tapfer. Aber ich will ausdrücklich sagen, weil Sie das so beiläufig hier mit erwähnt haben, ich will auch mein eigener Nachfolger werden, damit Sie sich auch darauf schon mal einstellen.
Also da würde ich sagen, erstmal ist es lustig und zweitens, das ist doch der neue Scholz. Oder ist das einfach nur dieses schlumpfige Lächeln, was wir schon lange kennen?
Ja, sein Pfund ist, dass er ja gemeinhin wahnsinnig öde ist. Also man kann ihm ja kaum zuhören, so langweilig ist das und so stanzenhaft und so inhaltsleer, was er von sich gibt, mal abgesehen davon, dass er praktisch auf keine gestellte Frage wirklich antwortet, die ihm Journalisten stellen. Und er kann aber eben auch anders. Es zeigt diese Situation exemplarisch. Und was ihm zugutekommt, ist, wenn du nicht so besetzt bist und das plötzlich bist, dann ist das wahnsinnig aufsehenerregend. Also sagen wir mal, Markus Söder, der ist immer so. Ja, dann ist das nicht so wirksam oder so, hat nicht solche Auswirkungen wie bei einem, den man ganz anders konnotiert hat und der plötzlich solche Dinger raushaut. Also er ist schon ein Meister der Dosis in der Hinsicht, dass er uns eigentlich über Jahre eingelullt hat und wir da gar nichts mehr erwarten. Und in Wahrheit eben doch diese Fähigkeit hat, sehr spontan, sehr schlagfertig zu sein.
Mhm. Ein Punkt, der sich bei Olaf Scholz möglicherweise auch verändert hat, also das eine ist dieses wie er auftritt, dieser Ruck, der durch ihn gegangen ist, dass er jetzt Kante zeigt. Der andere Punkt ist, da sage ich mal das Stichwort Selbstinszenierung. Er hat es ja immer abgelehnt, einfach nur so nach Kiew zu fahren. Also nach dem Motto, ich fahre nur in die Ukraine, wenn ich auch eine echte Botschaft im Gepäck habe. Für eine Selbstinszenierung stehe ich nicht zur Verfügung. Gilt das nach dieser Woche noch? Ich könnte das jetzt ausführlich begründen, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will.
Ja, nein, das gilt natürlich nicht. Er kann natürlich nicht sagen, ja, stimmt, ich bin da nur hingefahren aus Wahlkampfgründen und ich habe letztlich Volodymyr Zelensky und Kiew, also als Volodymyr Zelensky als Person und Kiew als Kulisse für meinen Wahlkampf genutzt. Selbst das Geld, was er im Gepäck hatte, was ja nicht in diesem silbernen Koffer war, aber was der so aussah, als könnte es da drin sein, diese 650 Millionen Euro, war ja altes Geld und nicht frisches Geld. Also nichts war da wirklich neu, sondern es war halt eine Wahlkampfinszenierung und Zelensky muss da mitmachen, weil er einen wichtigen Verbündeten natürlich nicht begrüßen kann als Gast. Aber ja, Natürlich war das Wahlkampf, was da stattgefunden
hat. Ja, und es geht ja eigentlich noch einen Schritt weiter, wenn das stimmt. Aber es ist ja wohl im politischen Berlin ein offenes Geheimnis, dass Friedrich Merz demnächst auch nach Kiew reisen wird. Und zack, als das Scholz mitbekommen hat, hat er wohl seinen Gast für den letzten Montag, das war, glaube ich, ein Ministerpräsident aus dem Baltikum, ausgeladen und ist kurzfristig nach Kiew gereist. Und das, finde ich, ist dann schon so ein Signal, Alter, hier verändert sich was bei Scholz.
Ja, es verändert sich natürlich bei allen was, muss man sagen. Also wenn dem so wäre, wie du jetzt insinuiert hast, was Merz und einen Kiew-Besuch anlangt, dann ist da auch das natürlich reiner Wahlkampf. Damit müssen wir jetzt alle leben. Ja. Damit muss auch die Ukraine ein Stück weit leben. Ja. Und dass er dann, wenn es so gewesen sein sollte, wie du geschildert hast, sozusagen Abfangjäger in eigener Sache war, ist irgendwie auch okay. Ein Stück weit gibt es diese Unterstellung ja auch in der Causa Rauschmiss-Lindner. Also es ist ja auch eine Vermutung, dass er Wind bekommen hat von diesem vorsätzlichen Ausstieg der FDP aus der Ampel und dass er dem zuvor kam, indem er dann Lindner rausgeschmissen hat, um einfach im Fahrersitz zu bleiben.
Ja, ich setze bei dem Besuch in Kiew jetzt auch noch einen oben drauf, um das mit der Selbstinszenierung auch nochmal zu unterstützen, weil mich das wirklich überrascht hat. Ich finde, das passt überhaupt nicht zu Scholz. Und das habe ich ihm bisher auch in seiner spröden Art zugute gehalten, dass er das halt nicht gemacht hat. Aber du weißt zu Recht darauf hin, es ist Wahlkampf, Baby, und da musst du halt jetzt durch. Aber diese Fotos mit den schwer verwundeten ukrainischen Soldaten am Krankenhausbett, das ist eigentlich für Scholz doch No-Go früher gewesen.
Ja, zumal er es ja mit Besuchen in der Ukraine bis hierher auch nicht übertrieben hat. Nee. Ja, also es war, glaube ich, erst der zweite. Ja. Und insofern, ja, das hat ein, wie man da sagt, wo ich herkomme, und das verstehen vielleicht auch Leute in Hamburg, das hat ein Geschmäckle.
Ja. Zum Schluss, Christoph, noch einen Blick vorauswerfen. Ich frage dich jetzt nicht, ob die FDP in den Bundestag kommt, ob Scholz doch noch Bundeskanzler wird, sondern ich möchte mal deinen Blick auf ein TV-Ereignis werfen, welches wir im Januar und Februar alle mindestens einmal erleben werden. Das Duell der Spitzenkandidaten. Und wenn ich jetzt durchzähle, 1, 2, 3, haben wir diesmal nicht 4 Spitzenkandidaten, die ins Kanzleramt wollen? Sprich, wird Alice Weidel im TV-Duell dabei sein?
Ja, ich bin ja nicht in den Gremien der öffentlich-rechtlichen Sender, aber wir haben ja schon erlebt, dass ansonsten halt anderswo diese Duelle stattfinden, wie jetzt zuletzt zwischen Sarah Wagenknecht und eben auch Alice Weidel dann bei Welt TV. Wir müssen uns da auf ziemlich bunte Kandidaten, Kanzlerkandidaten, Duelle, Trielle, Quadrielle, wie heißt das dann eigentlich? Quadrillen? Ja. Einstellen. Und jetzt mal völlig unbenommen dessen, wie man die AfD findet, ich habe da eine sehr, sehr feste Meinung dazu, aber wer bei 18-19% steht, kann mit gewissem Recht eine Kanzlerkandidatur ausrufen, wenn es die SPD bei 15% auch tut.
Ja, das wird natürlich, also das ist ja jetzt eine Spekulation, die ich hier ausgelöst habe, es wird, wenn es so kommt, heftige Diskussionen auslösen, können wir uns doch jetzt schon vorstellen, wie die Öffentlichkeit darüber diskutiert, wenn es heißt, dass Alice Weidel dabei ist, aber es wäre meiner Meinung nach ein großer Fehler, die AfD auszuschließen, weil dann hast du ihnen doch genau das wieder gegeben, was sie am liebsten sind, nämlich in der Opferrolle.
Richtig, also das, ich weiß auch nicht, mit welchem Argument man nochmal mit Verweis auf die Umfragen, mit welchem Argument man das tun könnte. Also redlicherweise kann man das nicht tun, ganz unabhängig davon, wie man zur AfD steht.
Ja.
Sie ist nicht verboten. Sie hat diese Unterstützung aus der Bevölkerung. Das kann man finden, wie man will. Aber dann kann man nicht sagen, nee, die ist da nicht mit von der Partie. Also ich wäre gespannt, wie die Funktionäre, wie die Entscheider bei den Öffentlich-Rechtlichen das dann begründen würden. Mir fiele keine stichhaltige Begründung ein. Ja.
Christoph, ich sag vielen Dank für deine Zeit und nochmal eine Nebenfrage. Ab wann hast du Urlaub? So vor Weihnachten?
Jetzt gar nicht. Also die stillen Tage werden natürlich hier auch still sein und wir werden Besuch bekommen, aber Urlaub habe ich gar keinen, sondern werde irgendwie schauen, dass wir die Seite auch in den stillen Tagen einigermaßen mit Texten bestücken. Das ist ja auch wichtig, denn online ruht nie.
Ja, aber jetzt komme ich. Ich habe schon ab kommenden Mittwoch Urlaub. Ich habe nämlich noch so viel Resturlaub, dass die Personalabteilung gesagt hat, da muss jetzt mal was passieren. Sprich, das ist meine letzte Aufzeichnung für 2024. Finde ich eigentlich auch ganz gut.
Boah, das ist doch herrlich, ja.
Also dir und allen Hörern, ich sage das jetzt schon mal, ein schönes Wochenende und natürlich auch fröhliche Weihnachten, weil morgen ist ja der zweite Advent, da ist das schon mal erlaubt.
Ja, auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal, Marcel.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.